I Went to Films. It's Not a Film School. Ein Audiokommentar von Markus und Martin.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von I Went to Films mit Martin. Hallo Martin.
Hallo.
Und Markus, das bin ich. Und heute hast du dir wieder einen Film ausgesucht, den wir uns gleich anschauen und besprechen werden dabei. Und zwar Sofia Coppolas Lost in Translation aus dem Jahr 2003, wird also gerade 20 Jahre alt. Verrate uns, wieso?
Ja, Markus, das ist relativ einfach. Ich finde den Film einfach schön und zum Dahinschmelzen. Es ist einfach ein Film, wo ich mich die ganze Zeit sehr wohlfühle und einfach gerne bei dem Film bei bin und eigentlich ihn einfach so weiterschauen kann. Also das ist eigentlich schon alles.
Ja, ja. Also ich war ja ganz froh, dass du ihn vorgeschlagen hast, weil das wäre sicherlich ein Film gewesen, den ich auch irgendwann mal vorgeschlagen hätte und so habe ich mehr Platz für andere Filme.
Ja.
Ja, ist ein schöner Film. Ich habe den aber auch, bevor ich ihn jetzt mir gestern nochmal angesehen habe, bestimmt, boah, sagen wir mal 15 Jahre oder 12, 15 Jahre nicht mehr gesehen gehabt. Mhm. Fand ich aber immer noch ganz gut. Und ich finde das ja sehr schön, dass das so ein ruhiger Film ist, an dem eigentlich wenig Handlung passiert, wenn man ehrlich ist.
Mhm,
man,
ja.
Also wenn man jetzt versuchen würde, die Handlung des Films zu erzählen, dann würde man recht schnell schlingern können, weil viele Szenen eigentlich reine Dialogszenen sind.
Ja.
Und sich, wenn überhaupt, dann nur das Setting groß ändert. Mhm. Ist auch eine sehr, ich finde es ist auch schwer, den Film irgendwo einzukategorisieren. Ist es eine Komödie? Eher nicht. Tragikomödie? Ist es vielleicht ein Liebesfilm? Aber irgendwie auch nicht so richtig. Finde ich ganz spannend, worum es eigentlich in diesem Film geht. Und generell mag ich auch Sofia Coppolas Filme sehr gern. Und ja, bin daher sehr dankbar, dass du ihn dir ausgewählt hast.
Ja, finde ich gut. Dann haben wir ja heute einen Film, wo wir uns wahrscheinlich
nicht streiten werden,
aber vielleicht finden wir trotzdem irgendwas. Also wir versuchen ja auch immer wieder ein bisschen Kritik oder so zu üben. Und vielleicht haben wir ja heute auch, sag ich mal, etwas, das könnte ich ja mal als Startthese reinbringen, weil du es eben so schön gesagt hast. Du weißt nicht so genau, wie du den einordnen sollst, diesen Film. Vielleicht haben wir hier ja eine neue Kategorie, ein neues Genre, und zwar einfach schöner Film.
Das ist mir zu subjektiv für eine Kategorie.
Ja, das glaube ich. Also, bevor wir starten, würde ich einfach noch mal ganz gerne auf die Steady-Seite von Martin Bornemeier aufmerksam machen. Da könnt ihr nämlich unsere Produktion auch von I Went to Films unterstützen und ihr haltet auch Zugang zu einem exklusiven Podcast-Feed, wo ihr zum Beispiel auch exklusive I Went to Films-Folgen hören könnt. Also schaut mal vorbei, Link ist in der Podcast-Beschreibung.
Jawohl. Wir schauen uns heute die DVD an, auf Deutsch.
Und wir haben eine Stunde 37 und 42 Minuten, wenn ich das richtig lese.
Ja, habe ich auch so. Wir sind bei 000 und so weiter. Und ja, wir zählen wieder wie immer ein, von 3 runter und auf Play drücken wir die Play-Taste. 3, 2, 1, Play. Und da haben wir die Konstantin. Übrigens, Bill Murray hat wohl mal gesagt, das ist von seinen Filmen sein Lieblingsfilm.
Ah, das ist ja schön, ja.
Gut, ist natürlich immer die Frage, in welchem Kontext. Wenn er das zufällig bei der Promotour für den Film gesagt hat, ist das natürlich immer eine Sache.
Natürlich. Aber was mir vielleicht bei diesem Film auch immer noch einfällt, während wir hier schon das erste sozusagen Einstiegsbild haben. Was? Und vielleicht ist das auch das, was ich schön finde. Genau. Und zwar, dieser Film ist ja, also der ist irgendwie intim, aber er ist trotzdem irgendwo noch so distanziert. Also, ich meine, dieses Bild, wir gucken ja jetzt auf den Hintern von der Charlotte.
Wobei, es könnte übrigens tatsächlich sein, dass das der Hintern von Sofia Coppola ist, weil weil nämlich Scarlett Johansson da wohl ein bisschen Bedenken hatte wegen der Szene, so in diesem Unterwäsche. Und dann hat Sofia Coppola einfach den ersten Take selber mit dem Höschen gemacht.
Und dann Genau, das ist, ein interessanter Punkt. Aber ich finde, diese Geschichte widerspiegelt auch so ein bisschen was. Es geht in dem Film gar nicht darum, alles Intime zu zeigen, sondern einfach eher so mit einer gewissen Distanz zu arbeiten. Mhm. Und ich muss sagen, das macht den Film eigentlich auch sehr, sehr schön.
Ja.
Und vielleicht auch vorweg, ich weiß nicht, wie du das so wahrgenommen hast. Also ich habe immer wieder Stimmen gehört oder auch gelesen, die sagen irgendwie, dass der Film sehr gut diese japanischen Klischees wiedergibt. Also nicht in dem Sinne, ne, dass es eben Klischees sind, sondern dass das irgendwie Japan, also in dem Fall Tokio, ne, sehr gut wiedergibt. Hier sehen wir übrigens schon mal die eine Werbung,
ja,
ne?
Genau. Ja gut, ich war jetzt selber nie in Tokio oder Japan, deswegen kann ich das natürlich nur bedingt beschreiben. Aber
Gut. Also ich war auch noch nie da, aber das ist so das, was mir Leute zum Beispiel auch sagen, die schon da waren.
Aha. Ja, wäre ja schön, wenn es so wäre. Der Film ist ja auch dort gedreht worden tatsächlich. Mhm. Und ist natürlich trotzdem interessant. Das ist übrigens ein Filmfehler tatsächlich, wie sie ihm die Visitenkarten geben. Das macht man in Japan nicht so, sondern der eine hat gerade richtig gemacht, ja, ne, dass man die mit den zwei Händen hält, genau.
Ja, ja.
Mhm. Ja. Ja, ist bestimmt sehr interessant. An sich eigentlich viel von Japan an sich in dem Sinne, ne, Japaner sind nur Nebenfiguren. Japanische, also wir verfolgen ja zwei Amerikaner. Mhm. Das ist ja das Interessante in Japan. Also es, in sich, der Film muss nicht zwingend in Japan spielen für diese Handlung. Ne? Der könnte auch genauso gut in Istanbul oder in Kalkutta oder was weiß ich, in Manaus spielen. Ne? Das wäre im Prinzip genau das Gleiche. Sähe halt anders aus. Mhm. Aber für die Handlung zwischen Bob und Charlotte würde das meiner Meinung nach keinen Unterschied bedeuten.
Ja, okay, das ist eine gute Beobachtung, ja.
Oder würdest du das anders sehen?
Ja, hier das ikonische Bild gerade, das müssen wir einmal kurz...
Ja, das ist ja das Filmplakat
quasi. Das Titel, das Filmplakat, genau. Für die Handlung, da würde ich dir recht geben, weil die Handlung ja eigentlich so schlicht eigentlich ist, ne? Mhm. In dem Titel Lost in Translation, da finde ich das schon ganz gut, weil natürlich so das Missverstehen,
was ja
auch mit anderen Schriftzeichen und so weiter, stärker ist.
Naja, das würde ja zum Beispiel für Bombay auch gelten. Oder,
ja gut, das stimmt.
Oder sonst lass es Kairo sein. Ne?
Ja, aber vielleicht ist da, sag
oder ich Moskau. Mal, hier
diese... ich meine, das ist ja auch ein Industrieland, das meine ich, ne? Und deswegen ist sozusagen eigentlich da so der Entwicklungsstand ist sozusagen ziemlich ähnlich. Mhm. Und dann kommt natürlich trotzdem verloren zu sein, obwohl man in einer eigentlich Umgebung ist, die man kennt, dann reduziert sich das auf bestimmte Sachen.
Ja gut.
Also verstehst du?
Ich verstehe, aber ist die Frage, ob das nicht eigentlich nur das verstärkt, was er in den USA und sie in den USA auch fühlen würden. Ne? Das ist ja nur ein Katalysator für das, was sowieso ist. Übrigens, die Sängerin, die wir da gesehen haben gerade und die wir ja später, glaube ich, nochmal sehen. Das ist übrigens keine Schauspielerin, sondern das ist eine echte Sängerin, die auch in Tokio gesungen hat wohl. Und Coppola hat die entdeckt. Und dann haben sie sie quasi dafür gecastet.
Okay, verstehe. Ja. Hier eben auch hatten wir so ein Englisch-Wörterbuch, glaube ich, neben
Englisch-Japanisch,
dem Faxgerät. Wahrscheinlich, ja. Und was man ja hier schon vorwegnehmen kann, das wissen wir ja noch nicht, dass Bobs Frau ihm sozusagen irgendwie für die Hauseinrichtung zwischendurch irgendwelche Memos und Faxe schickt.
Was ihn überhaupt nicht interessiert, offenkundig. Und gleichzeitig, genau. Ja. Und jetzt sehen wir die Beziehung zwischen den beiden.
Genau. Also Charlotte ist ja im Prinzip einfach nur als Begleitung für ihren Freund John.
Genau.
Oder waren die sogar verheiratet? Ich weiß jetzt
gar nicht. Nee, ich glaube nicht, nee.
Ja. Also Bob ist ja verheiratet, der hat seine Frau und Kinder in den USA.
Gelassen, genau.
Genau, und ist für, ich glaube, für einfach Werbung. Für
ja, er macht diesen, genau, er macht ja diese Whisky-Werbung.
Genau, ja. So, wir haben sozusagen zwei schlaflose Hauptcharakteren, ne, die Charlotte und Bob
genau.
Harris.
Und das ist, was ich ja auch sehr schön finde, ist, wie die so ein bisschen auch durch die Handlung treiben lassen. Ne? Die machen ja, ja nichts aktiv eigentlich. Das bis stimmt. Sie sich, zumindest bis sie sich kennenlernen. Aber
ja.
Ne? Ja. Das ist natürlich auch ein sehr schöner. Aber es zeigt natürlich diese dieses Befremden, diese Alienation, würde man auf Englisch sagen. Ja, das sagen,
stimmt. Ne? Und man kann natürlich auch sagen, diese Befremdnis.
Ja.
Die kann, oder hat man gerade sehr schön gesehen, dass es auf Film gedreht wurde. Da haben wir doch ein paar.
Ja, oder das es war ein Filmkorn, ja.
Nee. Ja, genau.
Ja, nee, ja. Das ist tatsächlich auf Film gedreht. Obwohl ihr Vater gesagt hat, sie solle doch lieber digital drehen, das wäre die Zukunft, aber sie wollte das unbedingt so. Da sehen wir es ja jetzt auch wieder.
Ja, ja. Jetzt habe ich eben den Faden irgendwie verloren, weil ich auch selber schon mich so auf diesen Film eingroove. Ja, genau, das unter der Dusche, das eben, dass Bob den Duschkopf nicht so weit hochstellen konnte, das sagt ja im Prinzip auch so ein bisschen, ich meine, das kann überall sein. Ja. Da hast du wieder recht. Also man duscht doch am liebsten zu Hause. Ja. Oder man schläft auch am liebsten zu Hause im eigenen Bett und so, ne? Und das ist ja auch schon so eine Verlorenheit. Und was man hier sagen muss, die haben natürlich beide auch die Zeitverschiebung noch in den Knochen, ne?
Ja. Für die ist es ja noch schlimmer, die müssen ja die Datumsgrenze überfliegen dafür.
Genau. So, jetzt sind wir hier am Set.
Genau, das Whisky-Werbespots. Und das ist übrigens ein echter Whisky. Dieser Suntory Hibiki, also Hibiki wiederum. Hibiki ist nämlich sogar ein relativ guter Whisky offenbar, der mehrfach ausgezeichnet ist.
Naja, okay. So, wir haben jetzt, ich weiß gar nicht, ob man sogar Untertitel einschalten kann, aber wir haben jetzt den Regisseur, der hier Bob erklärt, was er von ihm will. Und jetzt übersetzt die Übersetzerin und sagt einfach nur viel, viel weniger. Nee,
also ich kann mir nicht vorstellen, dass das, dass man da Untertitel zuschalten kann, weil das würde ja den ganzen Witz dieser Szene kaputt machen.
Ja.
Wenn man wüsste, was er wirklich sagt.
So, und jetzt fragt die Übersetzerin auch sehr ausführlich scheinbar. Und das weiß ich natürlich nicht, ob das so übertrieben sein soll oder ob das wirklich so ist.
Ja, es wäre jetzt die Frage, ne? Dann müsste man jetzt jemanden haben, der Japanisch kann und der zumindest mal sagen kann, ob es noch halbwegs realistisch ist. Oder ob das einfach nur dieses Gefühl verstärken soll. Das klingt so, als ob das viel mehr sagen, ne? Ob das nur einfach überspitzt ist.
Also wäre ich auch vollkommen mit einverstanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass
das nur quasi ein Stilmittel ist.
Genau, ja. Sie übersetzt, ne? Ja, gucken Sie einfach wie ein alter Freund und dann in die Kamera. Und man merkt auch so richtig, Bob hat eigentlich überhaupt keinen Bock da drauf. Ja, ja er hat wahrscheinlich von seinem Manager einfach nur, ich glaube, das erklärt er auch irgendeiner Stelle, hat er das sozusagen an aufgenommen, also ne, den Job angenommen. Ja.
So. Jetzt sehen wir ja. Ist auch schön, wie der Regisseur da so aufgeregt ist.
Mhm. Also das sind auch schöne Ansagen. Ne? Ja. Geht es langsamer, das kann man ja noch verstehen. Aber was heißt denn bitte mit mehr Intensität?
Ja. Ja, er muss den halt noch intensiver. Aber gut, die Frage ist natürlich, solche Regieanweisungen gibt es ja wahrscheinlich wirklich irgendwo. Mhm. Oder war das nicht sogar das, worüber sich die Schauspieler bei Krieg George der Lucas? Sterne?
Ja genau.
Die hat die doch mal erzählt. Ne,
jetzt. Ja. George Lucas.
Und das ist natürlich wahrscheinlich auch ein ganz furchtbarer Job, wenn du sowas 20 Mal drehen musst oder so. Einen Satz und einmal sich umdrehen. Ja. So, Charlotte vor dem U-Bahn-Netz.
Mhm. Ja, und da, ich nehme das mal, was du eingangs gesagt hast. Also dieses vor einem, das könnte ja in jeder großen Stadt
sein. Das ist übrigens ganz lustig. Das war der Manga, den der da gelesen hat, war Ghost in the Shell. Was insofern ja ganz lustig ist, weil dann 2017 in der Realverfilmung Scarlett Johansson ja die Hauptrolle da gespielt hat.
Nein, okay, das ist eine
natürlich
coole
Verbindung. Ein lustiger Zufall natürlich, von dem man da noch nichts wissen konnte.
Wir haben hier in diesem Film natürlich auch immer wieder so Sinnsuche, ne? Mhm. Also deswegen jetzt, wir haben jetzt Charlotte, die hier in diesen buddhistischen Tempel geht. Mhm. Und den Mönchen beim Gebet zuschaut. Mhm. Aber sie hat es auch nur so durch Zufall entdeckt, ne? Also, oder, also sie, also so kommt es zumindest rüber, ne? Also, ja, es wirkt so ein bisschen so. Also sie schlenderte da so durch die Stadt, so ein bisschen ziellos, und es führt sie sozusagen zu diesem Tempel.
Na gut, aber sie ist ja irgendwo hingefahren und sie ist ja dann, also wir haben ja nichts, wir haben ja nichts gesehen danach, also weiß ich jetzt nicht. Mhm. Das scheint mir eher halt irgendeine Sehenswürdigkeit zu sein, wo sie halt hingegangen ist.
Ja, es war halt so, weißt du, keine anderen Touristen und so weiter da, ne?
Ach so, ja, gut, das muss ja, vielleicht ist sie einfach nur zu einer Zeit, wo man halt sonst da eigentlich nicht hingehen soll.
Ah, okay, ja.
Oder es ist halt Zufall wirklich, dass sie dann da war, kann auch sein.
Ja.
Das ist übrigens falsch, was sie da meint. Beziehungsweise nicht falsch, wo sie sagt, sie hat es mit Ikebana versucht. Das ist das mit diesen Pflanzen da, was sie später macht. Mhm. Aber das passt natürlich an der Stelle nicht.
Mhm.
Das, weil wir das ja erst später sehen, dass sie das macht. Da ist, ich weiß nicht.
Ja, aber man merkt,
Weiß ich nicht, ob da die Szene, ob da dieser Anruf vielleicht verrutscht ist, irgendwann im Drehbuch oder so.
Mhm.
Das kann ja sein, dass sie die Szene dann nach vorne gezogen haben.
Ah.
Und dann vergessen haben, die Stelle raus. Mhm. Man sieht, sie ist traurig, weil sie allein ist. Und zwar offenkundig nicht nur in einer Hinsicht.
Sie macht jetzt, also sie ist vorm Spiegel, ne, und betrachtet sich selbst.
Experimentiert ein bisschen mit sich.
Genau, mit den Haaren. Und ich glaube, sie hat da gestrickt, oder?
Ja, irgendwas. Also man sieht, sie scheint offenkundig sehr, sehr, das ist das, was ich meinte. Das macht sie ja jetzt, das ist dieses Ikebana wohl.
Ja.
Und das macht sie ja jetzt erst.
Ja.
Übrigens, dadurch erkennt man auch, dass es Frühling ist, dadurch, dass die so dingend sind. Rosa.
Rosa, okay. Hm. Mhm. Ja. So, jetzt lernen wir John kennen. Ja. Also, den haben wir eben ja schon mal kurz im Bett gesehen, aber jetzt ist er hier gerade am Vorbereiten seines Shootings, packt seine Linsen und Objektive zusammen. Ja. Und man merkt, also John ist einfach so irgendwie im Leben drin. Also er ist nicht so melancholisch, also er erzählt einfach so.
Er hat ja auch was zu tun, ne?
Ja, genau, ja.
Schauen wir uns den Schal an.
Mhm. Das ist natürlich auch keine befriedigende Antwort, ne? Ja. Also Charlotte fragt, ist der Schal lang genug? Und John sagt nur, ja, keine Ahnung. Ja.
Ja, jetzt sehen wir wieder über Tokio.
Mhm.
Und das Auto hier, das ist übrigens auch nicht nur irgendeines. Jetzt muss ich noch mal gerade nachschauen. Wo ist das?
So, Bob guckt japanisches Fernsehen. Und da ist gerade irgendwie so eine Sport- oder Aerobic-Gruppe. jetzt ein Gangsterfilm.
Halt mir ein Musikvideo zu sein, sowas.
Ja, und jetzt sieht er sich selber im Fernsehen. Mit einer japanischen Stimme.
Ja, wahrscheinlich irgendein Film von ihm, ne? Genau, das wollte ich jetzt sagen. Dieses Auto, was er mit dem er da gefahren wird, das ist ein Toyota Century. Und den gibt es wirklich in sehr geringen Stückzahlen. Der wird nämlich weitestgehend benutzt von der royalen Familie, von den Regierungschefs oder von großen Geschäftsleuten oder wird auch von den Botschaftern wohl, also außerhalb, den japanischen Botschaftern im Ausland genutzt. Das ist natürlich auch irgendwie sehr, sehr seltsam und sehr unangenehm.
Ja, aber ich muss sagen, das ist wirklich eine legendäre Szene. Weil da einfach so viel, also so viel drinsteckt, ne? Also einmal will man dem Bob Harris, weil er ja natürlich auch ein berühmter Gast ist, möchte man ihm sozusagen, ja, weiß ich nicht, eine Aufmerksamkeit, wie auch
so
immer man das jetzt
das nennen?
Korrekt nennen mag.
Naja, und man hat ihm ja offenkundig eine Prostituierte aufs Zimmer geschickt. Aber irgendwie ist das sehr seltsam, was sie da macht.
Genau, richtig. Ja, also man merkt richtig, dass Bob auch nicht so ganz begeistert ist von der Dame.
Also er war ja von Anfang an nicht unbedingt begeistert davon, dass er überhaupt eine bekommen hat.
Genau, und jetzt zieht die Dame Bob auch mit runter auf den Boden. Und vor allem auch dieses Lost in Translation hat man eben auch mit diesem, also sie spricht ja scheinbar Englisch und er versteht sie nicht.
Ja. Beziehungsweise sie spricht halt kein Gutes, sagen wir es mal so.
Genau.
Also natürlich auch schön mit dem Dinosaurier, der da steht. Übrigens, diese Dreharbeiten, die waren geheim. Auf den.
Inwiefern?
Weil die halt keine Dreherlaubnis bekommen haben. Und deswegen mussten sie das halt geheim drehen, damit keiner, die haben halt, wenn die wenn da mal ein Polizist lang gekommen wäre und gefragt hätte, dann hätten die Strafen gezahlt, ne? Oder wenn die nicht sogar festgenommen worden wären, ne?
Aber das ist ein guter Stichpunkt. Ich finde, es hat so ein bisschen was von Reportage auch.
Weil auch nicht
viel Handkamera,
weil auch nichts passiert, ne? Es ist so im Prinzip so Doku-Soap-mäßig.
Richtig, genau. Ja. Und im Prinzip das Licht ist auch relativ weich und nicht so scharfkantig und wirkt sehr natürlich.
So, jetzt haben wir den Aufbau des Fotoshootings, ist das, ne?
Genau, das gehört scheinbar auch mit zu der Whisky-Kampagne.
Ja, gut, macht ja Sinn, dass die dann auch noch ein paar, ein paar Print-Anzeigen auch noch machen.
Ja, genau.
Das ist übrigens eine Sache, die Bill Murray nicht mehr kennt, weil Bill Murray ja seit 1999 keinen Agenten mehr hat. Sondern nur noch ein AB oder eine Mailbox heute. Und mit einer 800er-Nummer, die er nur sehr selten rausgibt, kann man ihn dann anrufen und draufsprechen.
Ach.
Und wenn es ihm gefällt, dann ruft er zurück.
Okay. Jetzt äfft er ihn ein bisschen nach, ne, den Fotografen.
Und
jetzt ist es Eistee.
Ein geheimnisvolles Gesicht will er jetzt haben.
Mehr
geheimnisvoll. Das sind ja auch grauenhafte an. Also ich frage mich ja echt, wer jetzt Also das sind ja auch Regieanweisungen aus der Hölle, jedes Mal sowas Bescheuertes.
Ich glaube, das ist...
Aber das ist wahrscheinlich
das passende Zitat unseres Kommentars.
Regieanweisungen aus der Hölle.
Ja.
Das Red Pack. Mhm. Ja. Mehr Spannung. Mhm. Ja. Und was ich jetzt eigentlich noch sagen, Frank Sinatra ist ja auch einer vom Red Pack gewesen. Dean Martin, Jerry Bishop, alles Red Pack-Leute. Und lustigerweise den einzigen vom Red Pack, der tatsächlich solche Werbung gemacht hat, den nennt er nämlich nicht mit Sammy Davis Jr. Was ich aber eigentlich noch sagen wollte, um diese Anekdote mit der mit dem AB. Mhm. Nee, jetzt muss ich leider doch nochmal unterbrechen, weil nämlich Roger Moore, diese Szene mit Roger Moore und Sean Connery ist nämlich insofern lustig, weil Sean Connery wirklich Suntory-Werbespots gedreht hat.
Ah. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das für einen Schauspieler wie Bob Harris es ja sein soll, natürlich auch irgendwie ein bisschen blöd ist, dass er Regieanweisungen bekommt für das Foto und indem er dann andere Schauspieler nachahmen soll.
Ja. Und das war die, von der ich vorhin sprach. Mhm. Was ich auf jeden Fall, ist auch schön, wie sie da wirklich alleine sitzen. Und sich dann irgendwie finden. Was ich eigentlich sagen wollte, war, wird eigentlich jemals erwähnt, was er für eine Art von Schauspieler ist? Also offenkundig scheint er bekannt genug zu sein, dass ihn eine japanische Firma engagiert. Aber das Einzige, was wir sehen, ist da diese eine Szene mit dem Schimpansen da vorhin, die ja nicht unbedingt auf den hochklassigsten Film schlechthin hinweist. Mhm. Aber das ist halt die Frage, ne? Was für eine Art von ist er?
Es könnte auch sein, dass er vielleicht so ein Schauspieler ist, der vielleicht zu Hause gar nicht so bekannt ist.
Und im Ausland mehr. Und
dann mehr so, genau, also mehr im Ausland.
So ja. Wie der frühe, wie heißt er hier? Wie der frühe Clint Eastwood nach den Dollarfilmen.
Ja, genau. Mhm. Und hier haben wir jetzt schon, Charlotte hat ihm die Erdnüsse bringen lassen und Bob hat so getan, das ist natürlich ein schöner Gag, dass da hinten noch diese Klammern dran sind. Und Bob hat dann quasi einen Schluck aus den Erdnüssen genommen.
Das ist natürlich auch schön, wie der Spiegel sich jetzt so davor fährt oder die verspiegelte Tür, der sich da jetzt so ansieht und man sich jetzt, ist jetzt die Frage, was überlegt er sich jetzt, ne? Malt er sich jetzt irgendwas aus? Oder nicht? Dazu würde ja auch passen, dass er jetzt da in das Fitnessstudio geht vom Hotel. Und er offenkundig nicht ganz weiß, wie er den bedienen soll, den Stepper. Es läuft da rückwärts, ne?
Ich glaube, ja. Das Gerät macht ja auch immer so, sagt auch immer irgendwas an.
Das ist natürlich auch sehr schön, was das auch zeigt, ne? Diese Problematik.
Ja.
Jetzt sind wir wieder in der Filmstudio. Oder? Ja.
Es müsste die Lobby sein, ne?
Achso, okay.
Ja, genau.
Aber weil die da immer schon stehen, deswegen dachte ich immer.
Genau, richtig. Das ist, die holen ihn ja dann immer ab, irgendwie mit so einer ganzen Entourage. Und jetzt haben wir Kelly.
Ja. Ja. Gespielt von Anna Faris. Und es gibt auch das Gerücht, dass sie eine Parodie auf Cameron Diaz sein soll. Oder zumindest inspiriert von Cameron Diaz. Aber wurde immer verneint. Ah, es ist schon
Frau, hat er gesagt, ja. Okay. Ja.
Mhm. Ja. Aber man sieht natürlich die großen Unterschiede zwischen den beiden.
Mhm.
So richtig, was er eigentlich ist, ne? Und was er da macht, oder? Vorher haben die ja, also wir haben zwar so ein bisschen Fotoequipment gesehen, aber was er konkret macht, haben wir jetzt gerade erst erfahren, ne?
Stimmt, ja. Aber das ist auch wieder das, es spielt ja im Prinzip nicht so groß die Rolle, ne?
Also nee, das ist so, aber das meine ich ja, ne? Also er redet mit ihr auch nicht über die Arbeit, weil wir hatten ja jetzt eine relativ lange Szene vorhin im Hotelzimmer. Das meine ich damit.
Ah ja, genau. Ach, okay, das ist jetzt auch witzig, weil Charlotte so ein bisschen enttäuscht oder Eifersucht, Enttäuschung, beides so hat, weil sie immer dachte, dass die Kelly oder der Kelly ein Mann ist. Ja. Ach genau, was ich auch noch sagen wollte, was ich bei diesem Film sehr charakteristisch finde, ist das Fahrstuhlklingeln. Jetzt hatten wir es auch gerade wieder passenderweise. Ne, das ist irgendwie so ein Sound, der sehr charakteristisch ist.
Jetzt haben wir wieder diese komischen Selbsthilfebücher. Wer ist denn das mal? A Soul Search.
Okay, da könnte man natürlich jetzt sagen, aber das fällt mir jetzt erst so auf. Ich meine, das war nur eine ganz kurze Szene. Wir haben erst kurz ihr Chaos im Zimmer gesehen und dann hört sie so ein Selbsthilfehörbuch von irgendwie so einem Autor. Ja, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht ist das zu einfach oder so, aber. Aber ich meine natürlich, ich bin klar, in was für einer Lage sie sich befindet. Ich bin
natürlich zufälligerweise bei dieser Pressekonferenz. Lustigerweise, dass Keanu Reeves auch heute noch genauso ein Superstar ist wie damals. Und dass man die Szene genauso drehen könnte heute noch, mit einer anderen Schauspielerin halt.
Stimmt.
Midnight Velocity. Ja, jetzt
ist es halt auch, weißt du, was auch interessant ist, dass die Pressekonferenz mit der Kelly jetzt so, ja, so ohne irgendeinen Verstand und so weiter
ist. Ja gut,
ist,
ne?
Also so belanglos,
ja,
so
gut. Ich sag mal, das sind ja nicht wenige Pressekonferenzen, die so ablaufen. Also, ja, ich sag mal. Ja. Ja. Und jetzt haben wir hier jetzt ein bisschen Blumen. Aber es scheint ein Angebot für die Hotelgäste zu sein, ne? Aber es ist wahrscheinlich irgend so eine kontemplative Tätigkeit. Ja.
Richtig, weil die Dame da, die hat ja auch so ein Kimono.
Ja, so wie diese Zen-Gärten, wollte ich gerade sagen, diese Sanddinger, die du ja dann irgendwie 100-mal durchhakst oder sowas.
Ja, und sie sieht so ein bisschen, weiß nicht, aus,
Gestecke.
Die anderen um sie herum machen einfach, ja. Ja, ich finde das eigentlich, das ist wiederum ganz schön, dass wir immer so ganz kleine Sachen nur haben. Jetzt saß sie kurz wieder
Wanne,
hat Bad genommen, ne, und hat wahrscheinlich das Hörbuch, ja, oder was
jetzt auch immer gehört. Jetzt liegt sie wieder wach.
Macht Fernsehen an, John schläft daneben.
Jetzt haben wir auch wieder irgendeine Spielshow. Wahrscheinlich mal. Wäre jetzt interessant zu wissen, ob das echte Ausschnitte sind. Oder ob das.
Hier der Schnitt, ne? War übrigens ganz gut, diese Verbindung zwischen Bob und
Charlotte. Dass beide sich das anschauen gerade. Ob das echte Ausschnitte waren aus der Spielshow oder ob das falsch ist. Oder ob das jetzt aufgenommen wurde für den Film. Das wäre noch interessant gewesen.
So, und jetzt haben wir ja quasi die erste Begegnung. Richtige Begegnung, ne? Ja.
Ja. Auch schön. Ja. Oh, schön. Dass die beiden schon scheinbar einen Insider haben und sie den natürlich logischerweise nicht versteht.
Ja.
Auch schön, dass er.
Ja, es ist gleich so ein offener, so ein bisschen Depri-Talk, ne?
Ja.
Also so, ja, ich
fragt sich, hier, fragt sich
den Geburtstag meiner Frau und meines
Sohnes. Wie viel Whisky er schon getrunken hat, ne, wenn er das so macht.
Mhm. Lagen die Zigaretten da eigentlich, ja, oder?
Meine, die hat sie in der Hand
gehabt
und dann dahingelegt, als sie sich gesetzt hat.
Ah, okay.
Weil das ist, glaube ich, auch der Schlüssel, der da oben drauf liegt. Der Schlüsselanhänger
vom
Hotelzimmer.
Mhm. Und da merkt man auch, dass, ich weiß nicht, wie es in Japan ist, ne, aber dass der Film von 2003 ist. Weil
man noch rauchen durfte in einer
Bar. Weiß nicht, ob man noch.
Ja. Ich gehe mal davon aus, dass man das heute nicht mehr macht. Auch in Japan nicht mehr. Aber ich kann es dir tatsächlich nicht sagen. Können wir ja mal nachgucken. Mhm. Parallel. Das ist natürlich auch schön, ne? Immerhin schläft man ein Drittel der Zeit.
Mhm. Kann das sein, dass das jetzt die erste richtige Dialogszene ist?
Du meinst, wo beide...
Also so intensiv?
Ja, wo beide dieselbe Sprache sprechen quasi. Mhm, ja, kann man schon sagen. Mhm. Ja. Schön, dass sie sich auch unbedingt in den Porsche noch.
Das Thema Midlife Crisis, ne?
Ja, beide haben Schlafprobleme.
Mhm. So, wir haben einen Sprung in das Schwimmbad. Ich glaube, das ist halt auch das, beide haben ja unfassbar viel Zeit, ne? Also sowohl Bob als auch Charlotte. Also Charlotte, weil sie ja nur die Begleitung von John ist und
ja.
Nicht so richtig weiß, was
genau,
mit sie anfangen soll. Und Bob, weil er ja noch, der ja noch eingeladen wurde da in diese TV-Show und deswegen auch noch nie nach Hause kann. Und halt auch die Fotoshootings und die Drehs hat. Jetzt sind wir in so einer Spielhalle.
Mhm. Ja, Arcade quasi, ne? Und jetzt muss ich mal noch mal gucken. Irgendwo hatte ich da auch noch mal was gehört. Genau, das ist der Song ist von der. Nee, wo dieses Gitarren, genau. Das ist von der japanischen Punkband The Blue Hearts.
Mhm. Würdest du sagen, man sieht hier schon so ein bisschen die Alterung des Films?
Du meinst, weil man halt, ja gut, es gibt halt bestimmte Spiele noch nicht, oder? Das meinst du, ne?
Ja, mhm. ja oder nicht mehr.
Ja, heute, ja gut, ich sagen. Ja. Kann man sicherlich so sagen, ja. So. Also im privatwirtschaftlich geführten, aber dem Publikumsverkehr offenstehenden Räumen in Japan sind Rauchverbote insgesamt wenig verbreitet. Laut Wikipedia. Okay. Mhm. Aber in der Präfektur Kanagawa gibt es ein öffentliches Rauchverbot, also ein Rauchverbot in öffentlichen Räumen. Ausgenommen sind kleine Restaurants, Hotels oder Pachinko-Hallen. Also kann schon, also sowas kannst du heute auch noch haben. In Japan theoretisch. Wobei ich jetzt nicht weiß, wie weit verbreitet das Rauchen in Japan ist. Es kann natürlich sein, dass es grundsätzlich eher weniger.
Diese Antwort war gut, ne? Charlotte so, wirklich? Ja. Weil die Kelly gerade wieder irgendwelche Geschichten erzählt.
Ja, wobei, wissen wir, ob sie falsch sind?
Nee. Ja.
So, und sie...
So, aber, ja genau, sie ist natürlich, ihre Blicke schweifen ab und sie
interessiert sich nicht
für das Gespräch.
Ja, ich würde schon aber fast Bob, sagen, ne? Sie sucht ihn schon.
Ja.
Weil die haben sich ja schon mal, das ist ja jetzt das dritte Mal quasi.
Ja. Und Bob versteht ganz genau, wie sie sich fühlt.
Auch schön diese Unterhaltung, die... Ist euch Darmspülung ein Begriff?
Ja, das ist so richtig gut. Aber ich finde, das spielt die Anna Faris richtig gut. Weißt du, so dieses, man kauft es ihr ab, dass die da irgendwie
mal,
so eine...
Ich sag mal, so weit weg von der Rolle, die sie bei Scary Movie dann gespielt hat, ist die Figur jetzt nicht, würde ich mal behaupten.
Ja.
Nur, dass halt das Drumherum ernster ist. Ja, du wirst dich wahrscheinlich nicht ganz überrascht sein, wenn ich sage, dass da durchaus Dinge sind, die von Sofia Coppolas Biografie mit beeinflusst sind. Zum Beispiel.
Ach so, ja, nee, da habe ich aber nicht drüber nachgedacht.
Zum Beispiel diese Werbespots, die hat ihr Vater tatsächlich in den 70ern mit Akira Kurosawa gedreht. Und John ist wohl so ein bisschen, also ganz leicht wohl auch basierend auf ihrem damaligen Ehemann Spike Jonze. Und dadurch kam nämlich auch die Idee, dass das Cameron Diaz wäre, Anna Faris Figur. Weil nämlich die beiden auch 2 Jahre vorher an einem Film gearbeitet haben gemeinsam.
Kann das sein, dass John jetzt schon wieder das gleiche T-Shirt oder Hemd
anhat? Ja, ich glaube, ja.
Ja, das haben sie wahrscheinlich dann auch zusammengedreht, ne?
Ja, oder es soll halt zeigen, dass er eine... Aber er fährt jetzt ja woanders hin, ne?
Ja, genau, er ist auch für ein paar Tage weg.
Ja, vielleicht so... Oder... Sie haben es halt, er hat es halt waschen lassen in der Wäscherei. Ich gehe mal davon aus, dass es auch eine Wäscherei
ist. Ja, okay. Ja, das
in
ist
der da, Größe.
Mit der Erklärung kann ich leben, ja.
Zieht sie wieder hinunter auf die Stadt, in der sie 2-mal war bisher gefühlt. Sie war auch vorher noch.
Aber ich finde das ganz interessant, weil. Also ich kann das so ein Stück weit nachvollziehen, wenn man weiß, ich hätte jetzt so viele Möglichkeiten und das Angebot in dieser Stadt ist so groß und ich muss jetzt eigentlich auch, dass das überfordert. Und dass man dann eigentlich auf einmal denkt so, oh, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Und dann weiß man auf einmal nichts mehr mit sich selber anzufangen.
Ist auch die Frage, ob vielleicht, jetzt geht sie schwimmen, ne? Ist ja auch die Frage, ob das Thema Depression nicht auch irgendwie mit drin ist in diesem Film.
Ja, finde ich gut.
Weil gerade diese Lethargie, die sie an den Tag legt, das ist ja durchaus nicht weit entfernt an manchen Stellen.
Ja.
Von bestimmten depressiven Phasen. Also
ja.
Wäre interessant, ob das nicht auch irgendwie damit... Bob hat gerade gesagt, er wird den Rest der Woche in der Bar hocken.
Ja, jetzt hat Charlotte Bob eingeladen.
Ja.
Wobei das ja eigentlich die Freunde von John sind, ne?
Ja, aber dann hat sie ja jetzt wenigstens auch einen Freund dabei.
Genau, ja. So, das finde ich aber auch irgendwie cool. Also,
dass er die Teppichboden da aussuchen soll.
Genau, ja. Wie heißt der eigentlich? Sylvia, glaube ich? Oder was?
Oh Gott, ich habe keine Ahnung.
Ja, jedenfalls hatten die so eine eigene Karte. Und ja, ich würde auch sagen, ist doch alles das Gleiche, so ungefähr.
Ja, ja, er weiß nicht, welcher Burgunder ist von denen.
Ja.
Tja. Und sie freut sich. Interessanterweise habe ich auch gelesen, stimmt ja auch, die beiden stellen sich einander nie vor. Also hey, onscreen wissen wir nicht, ja, welchen Namen die haben. Also wissen die beiden nicht, welchen Namen. Ja, jetzt hat sie erstmal.
Ah, und weißt du was? Das ist auch schön. Normalerweise ist das doch immer andersrum, dass sich die Frau umzieht.
Ja, ja gut.
Und der, ne, der Mann sozusagen außen steht und reinläuft.
Ist auch schön, dass er einfach das Ding umdreht, einfach das T-Shirt. Ah, jetzt schämt sich.
Das war auch gut. Ja, aber er hat auch gesagt, ich hab die auch.
Ja. Ja, also er scheint weniger Probleme haben aufzutauen als sie. Jetzt habe ich auch übrigens wieder das Zitat gefunden zum Thema Film versus digital. Ja. Nämlich Francis Ford Coppola meinte, das ist die Zukunft. Und sie sagte, sie hat Film genommen, weil Film sich romantischer anfühlt.
Ah, also ist das im Prinzip eine, ja, also eine ganz bewusste
Wahl.
Ja, also auch filmische ja, Entscheidung, ja.
Wobei ich das jetzt nicht so lesen wollen würde, dass es Romantik zwischen denen gibt, weil die sehe ich in dem Sinne nicht.
Nee, es ist eher so diese Sehnsucht.
Ja. Das ist eher sowas, so die beiden haben sich halt für diese, keine Ahnung, 2 Wochen oder wie lange die da sind, oder 5 Tage oder keine Ahnung was, haben die beiden sich gegenseitig gebraucht und danach nicht mehr. Und das, aber für genau diese Zeit waren sie genau die richtigen füreinander. Mhm. Verstehst du, was ich meine?
Ja, verstehe ich. Ja. Ich muss sagen, das ist auch das Starke an diesem Film, dass wir sozusagen nur diese kleine Episode haben, die aus weil wir kennen die Leben von den beiden ja eigentlich gar nicht.
Genau, wir wissen nicht, doch sie studiert und er ist halt Schauspieler, ne?
Genau, richtig, aber wir haben keinen Eindruck davon, ja, ne?
Wir wissen nicht, wie das Leben außerhalb von Japan aussieht für die, genau.
Genau, ja.
Das ist natürlich auch ein ganz komisches T-Shirt da mit diesen Pailletten oder was das sein sollen. Auch schön, mein Japanisch wird immer besser, wir beide sprechen Französisch. Wobei ich Bill Murray sogar zutrauen würde, dass er wirklich Französisch spricht, einfach nur aus Spaß.
So, und jetzt gibt es da irgendwie ein bisschen Stress.
Ja, relativ, ja, Entschuldigung, du wolltest was sagen. Ja, jetzt hauen sie ab.
Ja.
Ja, relativ viel von den Dialogen ist wohl auch Impro. Was ja durchaus auch dann passt zu diesem sich treiben lassen. Ne? Jetzt sind wir hier in dieser Pachinko-Halle. Und das ist ja auch sowas, ne? Die lassen sich jetzt ja auch, die rennen hier einfach nur noch durch. Die suchen ja gar nichts mehr und oder beziehungsweise sie suchen vielleicht nur noch nach irgendwas, was sie stehen lässt und es ist auch keiner mehr da. Von den anderen. Ah doch, jetzt haben sie sie gefunden. Das ist wohl übrigens auch angeblich falsch, weil normalerweise würde in Japan angeblich der Taxifahrer die Tür auch schließen.
Ah, okay.
Jetzt haben wir noch ein spontanes Fotoshooting.
Ja, sind irgendwo bei,
keine Ahnung, bei irgendeiner Hausparty privat gelandet, ne?
Ja, genau, irgendeine Hausparty, ja.
Ja. Obwohl es relativ groß ist da, ne? Jetzt ist ja auch die Frage, in was für einer Subkultur die jetzt eigentlich gelandet sind da. Was ist?
Ja, was ist das für ein Kraut? Keine Ahnung. Also was ich an dem Film halt auch toll finde, ist, dass wir kein Ergebnis in dem Sinne haben. Sondern wirklich nur diese Episode von den beiden sozusagen miterleben. Weil es ist ja auch nicht so, dass die beide ihre Partner verlassen und dann zusammenkommen.
Ja,
oder
das
so.
Das wäre komisch für die Stimmung des Films. Das wäre ein ganz anderer Film. Dann wäre es tatsächlich irgendwie so eine Art Liebeskomödie. Genau. Aber da müsstest du, glaube ich, mehr zeigen von den anderen auch. Ich meine, es ist jetzt nicht so, dass weder sie noch er sind jetzt wirklich besonders toll. Also die Partner. Aber ich finde die jetzt nicht so schlimm, dass ich jetzt bei beiden sagen würde, dass ich würde mich gut fühlen, wenn die beiden jetzt dadurch zusammenkämen. Mal ganz abgesehen vom Altersunterschied, der auch ein bisschen, glaube ich, auch nicht ganz unangenehm ist. Ne? Wenn man ehrlich, ich weiß jetzt nicht, warte mal, wie alt waren die denn da? Moment.
Ja, und was ja auch zum Beispiel die Frau von Bob, die lernen wir ja gar nicht, überhaupt nicht kennen, halt immer nur über die Memos. Und gut, John, den sehen wir auch immer nur ganz kurz. Den wissen wir auch nicht, wie der wirklich privat ist, ne? Weil für ihn ist das ja eine.
Also 34 Jahre Unterschied zwischen Johansson und Murray. Ja. Also das ist, glaube ich, nicht so angenehm, dann auch zu schauen. Ja, jetzt hat sie ja auch die Perücke inzwischen auf. Jetzt sind wir beim Karaoke. Also sind wir ja schon ein bisschen länger, aber.
Genau, ja. Aber das ist auch schön. Ich finde, es wirkt nicht wie eine Länge.
Nee.
Also, weil
ja, da, das Karaoke-Ding,
das haben wir jetzt auch schon relativ lange.
Aber es ist ja doch relativ schnell immer, die Szenen. Also, was sind die längsten? Die längsten Szenen sind, finde ich, seine Dreharbeiten immer. Und das ist wahrscheinlich auch gewollt dann. Mr. Bob Harris. So. Auch schön dann. Erstmal noch einen.
Noch ein Shot, ja. Man merkt auch schon, dass es ein bisschen später ist.
Ja, gut. Es ist ja auch nicht jedes Lied gleich einfach.
Ja.
Ja, aber wir wissen auch gar nicht, wie spät ist es eigentlich. Ne? Es war ja schon nicht mehr so früh, als die losgezogen sind. Also im Hotel noch raus sind, da war es, glaube ich, schon dunkel.
Ja, generell kann das sein, dass der Film sehr viel im Dunkeln
spielt? Ja, das ist ja dieses sich treiben lassen, glaube ich auch, ne? Dass man eben nachts die Nächte rumschlägt und die Tage eben, dadurch, dass sie eben auch offenkundig diesen Jetlag haben, und er gefühlt ja gar nicht mehr schläft. Das zeigt ja auch diese ganze Irritation und dieses ganze Befremden und diese ganze Einsamkeit auch, dass man auch keinen geregelten Tagesabläufe hat, dass man so abseits von allem ist und dass man auch so, wie soll ich das beschreiben? Dass man
verloren, orientierungslos, rhythmuslos.
Genau, aber auch gleich, verloren ist das gute Wort, lost in translation. Aber dass man auch in so einer Situation, das ist natürlich auch ein bekannter Shot aus dem Film. Dass man aber auch in so einer Situation ist, wo man scheinbar keine Regeln hat. Ne? Sie hat ja gar nichts da zu tun, sie ist einfach nur da, hat aber auch kein Programm irgendwie als Touristin. Und er hat diese paar Dreharbeiten, aber wird ja da sehr fürstlich behandelt sonst.
Richtig. Aber du weißt was, ich finde das ziemlich gut. Erstmal das mit den keine Regeln zu haben, aber gleichzeitig, und ich glaube, das macht den Film so schön, haben wir auch nicht das Gefühl, dass die beiden große Regeln brechen.
Nein, das tun sie. Das ist ja auch nicht ihr Interesse. Ja? Also ich glaube eher, Charlotte, glaube ich, würde sich eher nach welchen sehen, die ihr Struktur geben.
Ja. Aber Markus, apropos auch Regeln und Regelmäßigkeit, wir haben ja immer auch die Tradition,
ich verstehe schon, ja,
Mitte des Filmes mal auf Preise und Auszeichnungen zu blicken.
Ja. Wir fangen mal ganz unten an mit dem Deutschen Filmpreis 2004 als bester ausländischer Film. Den gleichen Preis gab es dann auch bei den Césars. Beim Filmfestival von Athen 2003 gab es die Goldene Athene. Beim Filmfestival von Venedig 2004 gab es den Lina Mangiacapre Award für Sofia Coppola und den Upstream-Preis als beste Darstellerin für Scarlett Johansson. Bei den MTV Movie Awards 2004 gab es eine Nominierung als bester Darsteller für Bill Murray. Da hat Johnny Depp für Fluch der Karibik gewonnen. Und den Breakthrough Female Performance für Scarlett Johansson, da hat Lindsay Lohan in Freaky Friday gewonnen. Naja, sind halt auch nur die MTV Awards. Bei den AFI Awards gab es 2004 den besten Film. Bei den Satellite Awards, da gab es beste Komödie oder Musical, bester Darsteller, Komödie oder Musical, war natürlich Bill Murray, bestes Originaldrehbuch und Nominierungen in beste Nebendarstellerin, Komödie oder Musical, das war Scarlett Johansson, da hat Patricia Clarkson in Pieces of April gewonnen. Beste Regie war Sofia Coppola nominiert, da hat Jim Sheridan für In America gewonnen. BAFTAs 2004, da gab es den besten Hauptdarsteller für Bill Murray, beste Hauptdarstellerin für Scarlett Johansson, bester Schnitt und Nominierungen für beste Musik hat Unterwegs nach Cold Mountain gewonnen. Bester Film hat Herr der Ringe, Rückkehr des Königs gewonnen. Das gleiche gilt für beste Kamera. Bestes Originaldrehbuch, da hat Station Agent gewonnen. Und Sofia Coppola war für beste Regie nominiert, da hat Peter Weir für Master und Commander gewonnen. Mhm. Dann kommen wir zu den Golden Globes 2004. Bester Film, Komödie oder Musical. Bill Murray wurde bester Darsteller, Komödie oder Musical. Bestes Drehbuch, Film. Mhm. Und dann gab es noch Nominierungen für beste Darstellerin, Komödie oder Musical. Scarlett Johansson, da hat Diane Keaton für Was das Herz begehrt gewonnen. Und beste Regie, da war Sofia Coppola nominiert. Da hat Peter Jackson für Herr der Ringe, Rückkehr des Königs gewonnen. Und dann kommen wir jetzt zu den Oscars 2004. Da gab es einen Oscar für das beste Originaldrehbuch und Nominierung als bester Film. Hat Herr der Ringe, Rückkehr des Königs gewonnen. Bester Hauptdarsteller für Bill Murray. Da hat Sean Penn in Mystic River gewonnen. Beste Regie, da war Sofia Coppola logischerweise nominiert. Hat Peter Jackson in Herr der Ringe, Rückkehr des Königs gewonnen. Und, okay, ja, und das war insofern interessant, diese Oscar-Verleihung, weil Sofia Coppola die erste Frau war, die im selben Jahr für Drehbuch, Regie und Produktion, also bester Film, nominiert wurde. Ne? Also alle drei großen Preise, die man, also alle drei großen Preise, die man in Regie und Drehbuch gewinnen kann, war sie halt nominiert als erste Frau im selben Jahr. Mhm. Ist natürlich auch interessant. Ja, das war das.
Ja, super. Nee, vielen Dank.
Also ordentlich nominiert worden, ausgezeichnet ging so, aber der Film...
Also er hatte schon seine Aufmerksamkeit, ne? Das kann man schon...
Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann mich auch daran erinnern, dass der relativ breit auch besprochen wurde für so ein, ich sag mal, für so einen halben Indie-Arthouse-Ding, was das ja... Also ist es ja fast. Ich weiß nicht, wie weit du dich daran noch erinnern kannst.
Nee, ich...
Oder ob du das damals auch verfolgt hast schon. Das weiß ich jetzt
gar nicht. Ja, ich bin mir auch gar nicht so sicher, wann und wie ich den das erste Mal gesehen habe. Weil ich glaube auch nicht... Also ich glaube, ich habe ihn im Fernsehen irgendwann das erste Mal gesehen. Ich glaube nicht, dass ich ihn damals im Kino gesehen habe.
Nee, das habe ich auch nicht. Aber ich kann mich halt noch erinnern, dass der doch ganz ordentlich besprochen wurde für einen Film. Für diese Art von Film, sage ich mal. So, jetzt sind wir da auf dem Golfplatz.
Ja, wir sind so erst einmal richtig irgendwie aus der Stadt raus, ne?
Wenn das denn wirklich aus der Stadt raus ist und nicht einfach nur irgendwie ein Golfplatz, der halt super gut gelegen ist. Ne? Das wissen wir ja auch nicht. Ich meine, man sieht jetzt halt nicht viel von Tokio, aber das muss ja nichts heißen. Oder, das ist, oder ist das nicht sogar nur eine Leinwand? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ne?
Da war doch, ja, vielleicht falle ich, genau, ja, vielleicht falle ich jetzt genau darauf rein, auf dieses, sehen wir vielleicht gleich im Umschnitt, dass das
ja, alles ja, nur... Ja, kommt das nicht gleich sogar als Gag dann wahrscheinlich, ich bin mir jetzt
ja, ja.
nicht sicher. Nee.
Ah, es scheint
aber vielleicht,
zu gehen.
Oder war es, ja. Ja, ist ja auch egal.
Nee, aber ist trotzdem auch interessant, dass wir so denken, dass es so sein könnte. Ne? Guck mal, es gibt auch gar keine Auflösung dazu.
Es kann auch einfach sein, dass sie es so gedreht haben, ne? Weil nur für die eine Szene irgendwo zu so einer Location rausfahren, ist ja auch... Mhm. Ne? Übrigens, Sofia Coppola meinte, sie hat seine Rolle auch wirklich für Bill Murray geschrieben und hat auch später dann gesagt, wenn er es nicht angenommen hätte, die Rolle, dann hätte sie den Film nicht gedreht.
Mhm.
Sagen, wenn der Film abgedreht ist mit Bill Murray. Mhm. Aber ja. Nehmen wir es mal so, wie es ist.
Ja.
Wobei Sofia Coppola wohl auch unsicher war, ob Bill Murray wirklich da sein, wirklich kommen wird, wegen dieser ganzen Sache mit dem Anrufen und so. Und die haben halt gedreht, also die haben halt die Produktion begonnen, in Tokio und alles, und haben kein Zeichen, haben nichts von ihm gehört und so. Und da wurde sie ein bisschen nervös. Und dann hat sie von Wes Anderson, von dem sie auch die Nummer hat, der ja auch schon viel mit, der ja auch schon zwei Filme mit Murray gedreht hatte zu dem Zeitpunkt, beruhigt, der meinte, nee, der steht zu seinem Wort. Und und dann eine Woche bevor Filmstart, also Drehstart, ist er dann auch gekommen.
Ja.
Gelandet, ja.
Ja.
Gemischte Innere.
So, sie sind jetzt beide ins Krankenhaus gefahren, weil sie, glaube ich, irgendwas am Fuß hatte, ne?
Ja, das haben wir ja auch gesehen, wie sie sich den Zeh gestoßen hat im Hotelzimmer.
Mhm. So, jetzt kriegen sie erstmal natürlich ein Formular.
Ja, gut. Ich weiß auch nicht, wie einfach oder schwierig das in Japan ist, ne? Weil die müssen ja theoretisch eine Auslandskrankenversicherung haben dafür. Als Amerikaner.
Ja, richtig. Ich meine, das ist keine, also für Deutsch ist es natürlich, ich weiß nicht, inwieweit das stimmt, aber das ist jetzt nur so ein Halbwissen oder so ein Unwissen. Aber es gibt wohl, also das habe ich mal irgendwie gehört. Das müsste man mal nachgucken, dass wohl alle Mediziner in Japan wohl Deutsch könnten, weil die wohl auch mit sehr viel deutscher Fachliteratur arbeiten.
Ob das heute noch so ist, weiß ich nicht.
Nee, das weiß ich auch nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das aus einer verifizierten Quelle habe. Aber das, ich meine, wird ja in unserem Fall eh keinen Sinn machen,
aber
weil wir ja eigentlich hier
Englischsprachigen
Amerikaner haben.
Ja, weiß ich nicht. Das klingt wie so eine Story, die irgendwie mal so zur Hälfte richtig war.
Genau.
Und woraus, also so irgendwie so, da wird halt viel deutsche Fachliteratur benutzt und irgendwie so. Und irgendwie daraus dann entstanden ist, die sprechen alle Deutsch, die Ärzte. Irgendwie so.
Genau, ja.
Also so klingt das für mich.
Ja. Genau.
So wie ja auch diese berühmte Anekdote, dass angeblich Deutsch beinahe um eine Stimme Unterschied nur die Sprache der USA hätte werden können.
Ach so. Ja.
Was auch nicht ganz stimmt, weil diese Abstimmung bezog sich, glaube ich, nur auf entweder einen Bundesstaat oder sogar nur auf ein County, da bin ich mir jetzt nicht mal sicher. Das ist auch nicht so ganz richtig.
So, sie kommt raus aus dem Behandlungszimmer und hat
Die einen Plüschtier gekauft.
Ja.
Ist ja auch die Frage, jetzt muss ich mal ganz ehrlich sagen, bei dem Altersunterschied, ob er sie da nicht sogar so eher wie so eine Art Tochter wahrnimmt.
Ja, das ist eine gute...
Weil zu seinem Sohn scheint er ja auch nicht die beste Frage. Beziehung zu haben, wenn er sein Ding jetzt vergisst, ne? Sein Geburtstag.
Ja.
Also das würde sogar fast eher passen. Ja. Ich fax dir eine Wegbeschreibung, ist auch so ein Satz, der heute nicht mehr fallen würde.
Ja.
Gut, aber die haben ja auch alle Faxe in ihren Hotelzimmern gehabt. Mhm. Aber ja, du hast, aber ich fax dir eine Wegbeschreibung, ist auch, also auch ein komischer Ort, um mit einer Frau hinzugehen.
Mhm.
Ja, der Film hat übrigens ein Budget von 4 Millionen gehabt und hat allein in Nordamerika das Elffache eingespielt.
Mhm.
Und weltweit waren es dann 120 fast.
Mhm.
Die nehmen gerade...
Das ist eine schöne Antwort. Ja, wo sind Charlie und die anderen? Die nehmen gerade Tanzunterricht.
Ich frage mich, wie sich das wohl aufs Rating in den USA ausgewirkt hat, die Szene.
Ach so, aber das stimmt.
Das ist ja doch recht explizit. Also, ich meine, sie haben zwar noch die Unterhosen an, aber
ja.
Das ist natürlich auch sehr lustig.
Ja.
Sowas meine ich, ne? Das ist ja tendenziell auch sowas Vater-Tochter-mäßiges, was die da machen.
Mhm.
Da sehen wir jetzt mal, was rausgekommen ist bei dem Fotoshooting.
Mhm.
Das ist natürlich.
Ja, wir sehen Kelly beim.
Ja. Das ist Karaoke. Und das ist natürlich insofern lustig, weil das ist ja ein Song aus einem Moore-Bond. Und wir hatten ja vorhin die Sache mit Roger Moore und Sean Connery.
Roger Moore.
Und das hatten wir ja vorhin. Das ist sicherlich auch kein Zufall, weil das jetzt beide anpisst. Sie, weil es Kelly ist und ihn, weil es ihn an Roger Moore, an dieses Fotoshooting erinnert wahrscheinlich.
Mhm. Genau, und jetzt versuchen sie da auch vorbei zu schleichen und rennen schnell weg. Und wieder einmal eine schlaflose Nacht. Ja.
Man fragt sich, wann die beiden überhaupt mal schlafen inzwischen. Oder ob die beiden. Ist auch komisch, jetzt wie die Kamera gedreht wurde, ne?
Mhm. Ja, sie steht wieder auf, geht rum.
Ich überlege auch gerade noch mal so, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, dass es nicht so richtig passen würde, wenn die beiden jetzt zusammenkämen und ihre Partner verlassen würden dafür. Und so, ich glaube, das wäre auch, ist auch die Frage, ob das überhaupt Sinn machen würde, weil wir haben ja schon...
Nee, weil das die Probleme nicht löst.
Und auch der Altersunterschied sind also das ist das, was ich meinte, ne? Die beiden sind nicht für den Rest ihres Lebens die richtigen füreinander, sondern die sind genau jetzt für diese Tage in Tokio. Genau für diese Tage in Tokio sind das die richtigen füreinander.
Mhm.
Ne? Und zwar genau, um jetzt hier japanisches Fernsehen zu gucken auf dem Hotelzimmer und dazu, keine Ahnung, was trinken die da?
Ich glaube, diesen japanischen Reistee oder wie das heißt, Sake?
Oh, der wird.
Nee, das.
Weiß ich nicht, aber der ist doch. Ist ja auch egal, was sie trinken. Das ist Sake. Den kenne ich nur aus diesen Steinguttöpfen. Aber kann schon sein, dass das Sake ist.
Jedenfalls trinken die den aus
diesen Holzboxen.
So Holzboxen.
Das
ja, aber das ist auch zum Beispiel schön, wie sie sich sozusagen das erste Mal gesehen haben.
Und gleichzeitig ist das natürlich auch eine Anspielung an diesen Asiaten sehen alle gleich aus Spruch. Ne?
Mhm.
Das ist ja...
Mhm. Mhm.
Ich meine, wenn man jetzt solche Szenen hat, das könnte natürlich immer, das steckt an manchen Stellen natürlich kurz davor, ins Romantische zu kippen, aber das Schöne ist ja, dass es genau dieses Klischee nicht tut, sondern eben.
Eben. Und auch eben, wie die beiden da gesessen haben. Also er lag so irgendwie auf dem Bett und sie saß so unten an der Bettkante, weißt du? Und das ist doch richtig, also das finde ich ist, das macht den Film wirklich aus. Auch diese, ich sag mal so, es ist immer sozusagen so kurz vorm Knistern.
Ja, sagt sie jetzt ja auch gerade, lass uns nie wieder hierher kommen, es würde nie wieder so lustig sein. Ne? Das ist halt.
Ja, ne? Genau. Ja.
Da ist halt implizit auch mit drin, da ist vielleicht auch schon implizit mit drin, dass beide wissen, dass sie sich, wenn sie beide aus Tokio jetzt abreisen, oder einer von den beiden als erstes, dass der andere den, dass sie sich wahrscheinlich nie wiedersehen werden.
Ja.
Also man könnte auch sagen, die beiden sind gemeinsam einsam in dem Moment.
Ja, das finde ich ein schöner Satz, ja. Das finde ich, das trifft es sehr gut. Ja, das können wir ja, wir können ja mal sammeln, ne? Also gemeinsam einsam, was hatten wir da noch? Sie führen sozusagen jetzt gerade so eine Zeit ohne Regeln und gleichzeitig auch ohne, dass die Regeln brechen.
Und ja, eine Zeit außerhalb, oder sie sind in so einer Situation außerhalb von Gesetzmäßigkeiten und Regeln, das passt, glaube ich, besser.
Ja, genau, richtig. Aber trotzdem brechen sie nicht mit allen Regeln, sag ich mal. Ne? Sie sind trotzdem noch, ja, weil sie halt suchend sind, ne? Ja. Und verloren.
Übrigens, als der Film dann bei den Oscars 2004 vorgestellt wurde für bester Film, hat Bill Murray dann eine Anekdote erzählt. Zwei Tage nach Drehstart haben 4 Mitglieder der Tokyo Crew wollten aufhören, weil sie das Gefühl hatten, dass die Regisseurin nicht weiß, was sie tat. Das wurde uns freundlich verweigert. Wo er dann ja im letzten Satz gesteht er ja, dass er dazugehört.
Ach so, zu der
Film. Ja, also die halt aufhören wollten, zu den 4, die aufhören wollten.
Ach so.
Also sonst macht es ja keinen Sinn, dass er wie sagt. Oder wir.
Ja.
Ja.
Ich finde es schön, wie wir jetzt hier dieses morgendliche Licht haben. Also ich finde, da erkennt man so richtig dieses, wenn man die Nacht irgendwie rumgekriegt hat und es dann wieder hell wird und man einfach so merkt, so boah, ich habe jetzt die ganze Nacht wach verbracht und vielleicht auch so ein bisschen Alkohol noch drin im Kopf und im Körper und die beiden sind da jetzt im Gespräch.
Ich kann mich noch erinnern, wo ich mal aus Lateinamerika zurückkam und dann noch den Jetlag hatte. Dachte mir, gut, dann lese ich halt jetzt noch ein bisschen im Bett, wenn ich jetzt eh nicht schlafen kann. Und habe, glaube ich, ein ganzes Buch durchgelesen und dachte mir so, jetzt könnte ich vielleicht doch mal versuchen zu schlafen. Habe auf die Uhr geguckt, dann war es, glaube ich, auch schon 6 Uhr morgens. Dann hat sich's auch nicht mehr gelohnt. Wir haben ja auch schon noch 2-3 Mal schon den Titel angesprochen. Einmal. Also sie ist New Yorkerin. Ja, warte ich gerade noch mal, ob da noch irgendwas Spannendes kommt in dem Dialog. Aber ja gut, so ein New Yorker Klischee, ne, mit der Hochnäsigkeit. Ja, auf jeden Fall, der Film heißt ja bei uns, hat er ja bei uns den Originaltitel behalten, den englischen. Aber das ist in anderen Ländern nicht so. Und in Südamerika zum Beispiel heißt der Film Perdidos en Tokio. Was so viel heißt wie Lost oder verloren in Tokio. Und so ähnlich heißt der Film auch in China und Israel.
Ah ja.
Dann in Portugal ist der Film noch anders. Aber könnte man auch so sagen, Liebe ist ein seltsamer Ort.
Ach, in so
ist also wenn man ihn Film, übersetzt oder? Halt, ne? Liebe ist ein seltsamer Ort.
Ja, okay, ja.
Ja. Und der polnische Titel lautet übersetzt zwischen den Worten.
Mhm.
Und in Italien wiederum heißt es L'amore tradotto, also die übersetzte Liebe.
Mhm. Mhm. Ich würde auch mal sagen, ich persönlich beziehe auch dieses Lost in Translation nicht darauf, dass die sich nicht in der japanischen Sprache verloren finden, sondern ja eigentlich in der Sprachfähigkeit über ihre eigene Leben und ihre eigene
Sprachlosigkeit, die sie haben.
Und das sozusagen, genau, die Sprachlosigkeit. Und das im Prinzip hier diese japanische Kultur und das und die japanische Sprache eigentlich nur, ja, wie soll man sagen, der Träger ist.
Es ist im Prinzip kein Unterschied, wie sie sich sonst fühlen. Nur sie haben jetzt einen Grund, nur sie müssen sich nicht rechtfertigen dafür, weil es halt wirklich eine Fremdsprache ist und fremde Kulturen.
Genau. Genau, genau, ja. Jetzt haben wir hier diese Zeremonie, die von Charlotte beobachtet wird. Es wird eine Hochzeit sein, oder?
Ich habe keine Ahnung, aber es wirkt halt so. Oder sagen wir es mal so.
Es ist genau.
So, dass wir glauben könnten, es ist eine. Und weil das ist ja
so,
glauben könnte.
Richtig, vor allem, wir hatten ja eben noch in der Bettszene, kann man jetzt eigentlich, es könnte sich falsch anhören, aber wir hatten ja dieses Gespräch.
Und ja.
Und auch mit dem Heiraten. Also, ne, sie hat ja John auch in L.A. geheiratet und so. Und jetzt hat sie hier auch einen Wunsch an diesen Baum gemacht.
Also ich weiß es nicht.
Ich glaube, oder? Also ich dachte jetzt so, so habe ich das irgendwie immer bei mir abgespeichert, ne, dass man da irgendwie irgendeine Botschaft draufschreibt und dann an den Baum
Was hängt. Wollte ich sagen? Ja, müsste auch sehr jung geheiratet haben, ne? Ich meine, Johansson war damals 19, als der Film gedreht wurde.
Ah, okay, ja. Okay. Bob will sich rasieren.
Mit dem Einwegrasierer.
Mhm.
Die tatsächlich nicht besonders gut sind.
Mhm. Kriegt sozusagen ein Fax.
Auch sehr schön. Ja, das ist tatsächlich, ich glaube, das wäre der größte Unterschied, der einzige Unterschied eigentlich, den du machen müsstest zu heute, dass sie halt keine Faxe schicken, sondern E-Mails.
Ja.
Auch schön, wie er sich davon schleicht, ne? Wie er keinen Bock mehr hat auf die. Mhm. Und das ist übrigens, das ist wohl eine politische Kundgabe sozusagen, also also das ist quasi das, also der Typ, der da Wahlkampf. Rumgerannt ist mit der, genau, das war Wahlkampf. Und der Typ, der da rumgerannt ist mit der Schärpe, das ist wahrscheinlich der Kandidat.
Ah ja, ja.
Und Sofia Coppola hat ganz viele Fotos in Tokio gemacht, als sie dort war. Und dann haben sie mit Cast und Crew diese Fotos als Referenzen dann benutzt.
Mhm.
Was auch ganz interessant ist, finde ich.
Mhm. So, wir sind jetzt in dieser Fernsehshow und der Moderator begrüßt, also macht ne, die Anmoderation und jetzt kommt Bob Harris rein.
Ja. Und wir haben die junge Frau.
Ja,
die auch noch dabei.
Wahrscheinlich, ne?
Ja, denke ich mal. Ist das nicht sogar die Dolmetscherin von... Ja, das ist die Dolmetscherin, die er sonst auch hat.
Mhm.
Schönen großen Fernsehkameras da.
Mhm.
Ist ja auch schön, dass wir hier am am hinter den Kulissen festbleiben, ne?
Ja, genau. Das macht auch diesen Reportage oder Doku-Eindruck so ein bisschen, ne?
Ja. Und instant bereut er es, glaube ich, dazu gesagt zu haben. Das hat er alles da in der Jackentasche.
Also die Fotos hier, ne?
Polaroid, das eine.
Ja. Und jetzt ist er in so einem Bad.
Ja. Ist es noch im... Oder ist das woanders?
Ich glaube, es ist auch Hotel, ne?
Ja. Ist übrigens das Park Hyatt, wo die sind.
Ah ja.
In Tokio.
Lydia heißt sie.
Genau.
Die Frau von Bob.
Übrigens, im Original ist die Frau, die immer anruft, die Nancy Steiner, die wiederum die Kostümdesignerin war des Films. Die hat die Telefonate eingesprochen immer.
Ah, okay.
Er möchte gesünder leben und mehr auf sich achten. Und er will wesentlich mehr Japanisch. Und da haben wir gleich schon eine passiv-aggressive Antwort gekriegt.
Ja.
Auch böse. Also man hat manchmal das Gefühl, dass sie eigentlich gar nicht mehr verheiratet sind, sondern dass sie eigentlich geschieden sind. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich hatte das lange hatte ich das immer so verstanden.
Ja, ich habe eher so den Eindruck, dass die beiden einfach so von ihren Alltagen eingenommen sind, dass dadurch einfach diese Distanz entstanden ist.
Aber das ist ja schon keine Distanz mehr, das ist ja schon fast Feindschaft.
Dieses Passiv-Aggressive, ne? Ja. Das ist mal interessant. Schön. Weißt du etwas darüber, was für ein Dialekt die...
Ja, keine Ahnung. Entweder sprechen sie im Original halt Deutsch.
Ja.
Ich habe keine Ahnung. Nee. Hab ich auch nicht reingehört, tatsächlich. Ja.
Jetzt guckt er sich selber in dieser komischen Show zu, ne?
Ah, ich sehe übrigens gerade... das ist tatsächlich eine Hochzeit. Und das ist allerdings insofern ungewöhnlich, dass die in diesem Tempel stattfand. Die finden normalerweise in Schreinen statt. Und das ist in Kyoto.
Okay, dann ist sie da rausgefahren.
Genau. Deswegen ist er ja jetzt auch alleine. Und da merkt man jetzt auch, wie sehr er sich schon an sie gewöhnt hat.
Ja, was ich jetzt halt interessant finde, ist, dass man halt den Eindruck erweckt, und das spiegelt Charlotte ja gleich auch, dass er Charlotte mit hier dieser Sängerin betrogen hat. Was ja eigentlich gar nicht möglich ist, ne?
Ja.
Jetzt kriegt sie es raus. Ja, jetzt kriegt sie es. Jetzt hört sie, dass da eine andere Frau bei ihm im Zimmer ist.
Ja.
Und ja, man merkt auch, dass sie dann so gleich...
Ja, sie ist enttäuscht halt, aber nicht unbedingt verletzt.
Ja, ich habe es immer so als, ja, doch enttäuscht, verletzt, eifersüchtig empfunden. Ja, das ist natürlich auch ärgerlich. Jetzt will das Kind schon gar nicht mit dem Vater telefonieren, ne?
Das meine ich, das ist, ich sag mal so, also wenn das nicht, also klar, die sind offensichtlich noch nicht geschieden, aber ich sag mal, eigentlich kannst du davon ausgehen, dass das nicht mehr lange dauert, wenn die schon so miteinander umgehen nur noch. Ja, das ist, ja.
Ja, jetzt ist, und das ist cool, ne? Charlotte ist jetzt auch passiv-aggressiv.
Ich sag mal, das ist halt auch wieder so ein Ding, was ich meine, so dieses Vater-Tochter, ne? Das wirkt jetzt eher so, als ob sie als Tochter gemerkt hat, dass er die Mutter betrügt. So wirkt es eher. Oder irgendwie die neue, nach der Scheidung, die neue oder so.
Ach ja, so, ja.
Da hat sie nicht ganz unrecht.
Ne? Aber ich find's auch cool, wie sie da so sitzt. Also wirklich so.
Ja, das ja,
stimmt.
Ich. Das
ist echt
das, da, ich meine, so das ist trotzige Topper, ne? Deren Beziehung.
Ja.
Also wir sind ja immer noch beim Frühstücken, ne? Muss man ja nochmal dazu sagen. Oder verstehe ich das falsch? Ist das jetzt schon nicht mehr? Haben die sich jetzt das Frühstück verschoben auf ein Mittagessen? Ich weiß es nicht. Ich meine, bei ihm ist sowieso alles mehr inzwischen egal, dass er auch Bier frühstücken kann. Und,
Ja, genau, ja, ist wurscht.
Das ist natürlich auch sehr schön. Oh, da sehen wir ja auch den, die Feuerwehrmänner.
Ja, und ja. Vor allen Dingen, man merkt auch, dass die beiden jetzt schon so eine gewisse Distanz haben oder das merken, dass es entsteht, die Distanz, ne? Da, oder vielleicht so, dass sie merken, dass es zu Ende geht.
Obwohl. Ja.
Und hier auch das Essen. Jetzt kommen sie wieder zurück zum also Humor, jetzt, den wir auch am Anfang hatten. Ja, da weißt du was, das ist super. Lang nicht so schlecht gegessen. Das heißt, das steht eigentlich dafür, für schlechte Erfahrungen im Leben. Und sie realisieren, dass sie, jetzt haben sie noch mal einmal kurz diesen dieses Zurückkehren in diese Humorwelt, mit der sie sich ja gut verstanden haben, in ihrer depressiven Phasen. Und jetzt wird ihnen langsam klar, dass sie zurück müssen in
das ihre kann schon sein.
Welt.
Und das ist ja quasi, das hat ja schon was vom, wie spät ist denn eigentlich? Ja gut, geht ja auch nur noch 13 Minuten der Film, ne? Ja, das ist auch schön.
Ja, ich glaube, das geht jetzt relativ flott. So,
die Hand zum Abschied reichen, weil sie jetzt merken, so, das ist jetzt so. Aber es ist halt ein interessanter.
Ja.
Aber
hier ein bisschen unschärfer, ne? Ich glaube, in dem Shot fiel mir das immer wieder auf. Aber das würde ja auch dafür sprechen, dass es so hier wieder, ne? Reportage ist.
Jetzt haben wir. Ja. Wo hatten wir das denn schon
jetzt
mal?
Jetzt kommt nochmal mit dieses Geträume, ne?
Ja, da haben wir doch schon mal irgendwie so einen Film gehabt.
Dieses ausbrechen war. Wollen. Ja, doch, ganz klar.
Aber ich glaube, La La Land. Ja, La La Land ist auch sehr in der Art, da hast du recht. Ja, genau, da habe ich das doch auch gesagt, dass dass sie sich für diesen Moment gebraucht haben. Ja, stimmt. Der,
so ist es, genau.
Der Kuss ist nämlich auch
und ich muss auch sagen,
improvisiert worden. Der war nicht im Drehbuch. Okay, so jetzt.
Ja, aber ich muss sagen, das ist schön. Man hat halt auch noch diese da steckt so eine Spannung drin, ne? Und so eine Sehnsucht und diesem Abschied und dieses Bevorstehende. Ja, da ist so viel Schmerz drin. Also das ist, das ist stark. Das finde ich wirklich richtig, richtig gut. Ja, genau. Aber was ich jetzt hier nicht so habe, ist, bei La La Land trauere ich ja dem richtig hinterher, dass es nicht geklappt hat.
Bei denen hätte es ja auch theoretisch eher klappen
und
können,
wenn hier
das bin
bei
den beiden ja überhaupt nicht funktioniert hätte. Also das wäre ja für ihn nur, das wäre ja für ihn maximal ein Mittel zum Zweck in der Midlife-Crisis gewesen.
Ja.
Und für, also ich meine, er ist zu alt für sie, sorry, aber das, ja, die sind zu sehr in unterschiedlichen Welten.
Er ruft jetzt noch mal bei ihr auf dem Zimmer an. Und die Frau, hat man schon gesehen, die hat ihn irgendwie erkannt und will ihn gleich auch noch irgendwie ansprechen, glaube ich. Ja doch, ich glaube, die kommt da gleich noch mal um die Ecke.
Tja.
Weil die schon so geguckt hatte.
So. Auch schön, wie die sich Japan immer in guter Erinnerung behalten, aber wahrscheinlich nicht wegen euch. Ja. Ja, wie gesagt, das hat sehr viel Vater-Tochter für mich.
Vielleicht ist das auch eine Art. Ich sag mal, die Schönheit, die dieser Film ausmacht, auch dieses Ungeklärte. Ja, ja, genau. Das würde ich vielleicht noch hinzufügen. Dieses Undefinierte. Weißt du? Mhm. Also auch Liebe nicht definiert. Und ich glaube, das ist das, was in diesem Film auch so stark mitträgt.
Ja.
So, und er guckt auch total. Aber man
sieht ja auch, dass er eher traurig
guckt. Er grinst immer im falschen Moment.
Und ihr jetzt noch hinterher guckt. Und jetzt verschwindet sie.
Im Aufzug.
Ja.
Es ist auch extrem still, ne? Wir haben gar keine Musik, wir haben nur stehende Bilder irgendwie.
Ja.
Er sitzt im Auto.
Ja, es hat auch so ein bisschen was vom Ende des Urlaubs. Ne? So, man vermisst es eigentlich.
So, und jetzt guckt er, weil er sie doch nochmal gesehen hat, wie sie geht. Und er möchte nochmal kurz aussteigen.
Ja.
Und läuft ihr hinterher. Das ist übrigens, finde ich, tolle Einstellung. Ich mag diese lange Brennweiten mag ich. Das habe ich
gesagt. Jetzt haben wir auch wieder Musik, Geräusche.
Ich bin totaler Fan davon.
Ja.
Ja, genau, das Leben kommt zurück, ne?
Ja, und sie freut sich auch nochmal, ihn zu sehen.
Ja. Und er spricht sie nochmal an. Ja.
Alles klar. Ja.
Jetzt nehmen sie sich nochmal in den Arm.
Man sieht, dass sie auch trauert. Ja. Er flüstert ihr irgendwas ins Ohr. Und das.
Und ich glaube, er flüstert irgendwas ins Ohr,
oder? Also ganz offiziell wissen
es. Aber wir verstehen es nicht, ne?
Murray, Johansson und Coppola. Also es gibt verschiedene Leute, die was da versucht haben, rauszuholen. Manche sagen, er sagt ja, when John is ready for the next business trip, go up to that man and tell him the truth, okay? Oder oder andere vermuten, dass er meint, I have to be leaving, but I won't let that come between us, okay? Und wiederum ein, was für viele als wahrscheinlichsten gilt, promise me the next thing you do is go up to that man and tell him the truth. Was auch immer das heißen soll. Mhm. Ach, entschuldige, ich sehe jetzt gerade, ich habe einen Fehler gemacht vorhin. Dieses Ikebana, wo sie viel zu früh das am Telefon gesagt hat, das ist dieses Gestecke machen, nicht diese Papierblumen. Aber das kommt ja nochmal eine ganze Ecke später im Film.
Ah, okay, ja. Mhm. Ja, stimmt, ja.
Gut, richtig, der Kuss auf die Lippen, der hat nicht ganz gepasst zu dem Vater-Tochter, was ich meinte, aber alles andere schon.
Nein, aber ich finde, das ist, wenn wir das unter diesem, wir wissen nicht, wie wir das definieren sollen, sehen, dann passt das ja auch, ne?
Ja.
Und vor allem auch, weil es halt ganz, das war ja ein Abschiedskuss, so, ne? Und das ist ja dann auch, hat auch nochmal eine andere Qualität, ne?
So, jetzt sehen wir, ja.
Wir sind auf dem,
glaube ich, auch gerade, was wir gerade gesehen haben, das Titelbild fürs DVD-Menü, wo sie in den Tunnel fahren. Ja.
Mhm. Das ist auch nochmal einfach so, einfach klippig, so.
Ja,
genau. Auto rausgefilmt. Ja, du hast recht, halt dieses Independent-Film-mäßig, ne?
Umschnittbilder. Und jetzt sind wir bei Sofia Coppola.
Ja, genau.
Ja, das war Lost in Translation. Martin, möchtest du noch etwas zum Abschluss sagen?
Ja, vielleicht einfach nur mal ganz kurz noch mal, dass wir heute quasi einen Film aus dem Genre schöner Film geguckt haben. Ich finde ihn nach wie vor wirklich einfach einen tollen Film und ich finde auch gut, dass wir uns heute noch mal ein bisschen angenähert haben an die Gründe, warum. Ne? Also dieses Undefinierte von Liebe und Sehnsucht, dann Depression irgendwie ein bisschen damit reinspielt und was hatten wir noch? Dieses
das Verloren
Sehnsucht sein. Nach Regeln oder nach Rhythmus, Schlaflosigkeit, verloren sein, genau. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich muss sagen, diesen Film kann man auch, also bis auf das Faxen, wo man sozusagen dann doch das Altern sieht, ne? Mhm. Und vielleicht die Arcade-Halle. Aber ansonsten kann man den Film immer noch super gut gucken.
Die Frau von Bob.
Er hat eine schöne Erzählweise.
Also ich würde noch mal das sagen, was ich jetzt ja noch schon mal gesagt habe und auch bei La La Land gesagt habe. Ne? Das ist halt so eine Geschichte von zwei Leuten, die sich für einen bestimmten Zeitpunkt in ihrem Leben, hier offenkundig ein kürzerer Zeitpunkt als bei La La Land, benötigen und für diesen Zeitpunkt auch wirklich ganz dringend die richtigen füreinander sind, aber nicht unbedingt, in dem Fall sogar nicht mal unbedingt in dem romantischen Sinne, aber diejenigen sind, die sich gegenseitig brauchen und die sich gegenseitig unterstützen, so, die sich gegenseitig Hilfe geben.
Genau, ja. Ja, und da würde ich direkt anfügen, dass ich hier bei dem Film nicht so die Probleme habe. Also ich bin sozusagen, wenn der Film zu Ende ist oder die Geschichte zu Ende erzählt ist, bin ich damit versöhnt, dass es, weißt du, dass es nicht so ist wie bei La La Land, ne, wo ich richtig hinterher leide, dass die beiden nicht, dass es nicht geklappt hat mit den beiden.
Ja, wie gesagt, da ist halt zu viel, was dagegen spricht bei den beiden, ne? Und also ich würde ja immer noch behaupten, es ist tendenziell eher eine Vater-Tochter-Beziehung, die beiden suchen und wollen.
Ja, beziehungsweise sie wissen nicht genau, was sie suchen
wollen.
Ne? Aber
es geht eher in diese Richtung.
Ja, okay, verstehe. Ja.
Und übrigens, da stand auch vorhin gerade German Hotel Guests, also
waren
offenkundig Deutsche im Original in der Sauna.
Okay, deswegen haben wir die mit diesem Akzent gehabt in der deutschen Synchro.
Ja, das war ja so bayerisch-österreichisch.
Genau, ja.
Ja, schön. Gut. Dann würde ich sagen,
Genau, ich gebe noch mal einmal den Hinweis auf die Steady-Seite von mir, Martin Bornemeyer. Da könnt ihr nämlich I Went to Films und mich vor allen Dingen unterstützen und kriegt mit einer Unterstützung auch unsere exklusiven Podcast-Folgen von I Went to Films zu hören. Also schön, wenn ihr dabei seid.
Jawohl, dann würde ich sagen, vielen Dank, Martin. Mach's gut und macht's ihr auch alle da draußen an den Endgeräten einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
I Went to Films. It's not a film school. Ein Audiokommentar von Markus und Martin. Weitere Infos unter iwenttofilms.de und im Social Web bei Facebook, Twitter und Instagram.